In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln...
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 31. August 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zuerst zum Themenüberblick. Spontandemonstration für Indymedia. 1. September, Antikriegstag, Demonstration in Freiburg. Rechtliches zum Indymedia-Verbot. Zunächst zu den Nachrichten. Luftreinhaltplan Stuttgart löst sich in Luft auf. Die gerichtlichen und außergerichtlichen Anhörungen haben gezeigt, dass ein Luftreinhalteplan die Gesundheit der Stuttgarter und Stuttgarterinnen erst dann wirksam schützt, wenn er für mindestens 20% weniger Autos in Stuttgart sorgt und für mehr Raum für Busse und Bahnen, Radfahrer und Fußgänger. Aktuelle Messwerte für den besonders gravierenden Luftschadstoff Stickstoffdioxid NO2 beträgt an der Messstation Neckartor 77 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittelwert. Stand 28. August 2017. Zum Vergleich, der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. Erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung der Luft reichen vom Fahrverbot für Altdieselfahrzeuge über eine Ausdehnung des Parkraummanagements und Geschwindigkeitsbeschränkungen, von wirklich bevorrechtigten Bus- und Fahrradspuren bis zur besseren Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs über eine Nahverkehrsabgabe. Der BUND sieht dringend den Handlungsbedarf und fordert die grün-schwarze Landesregierung auf, Politik zu machen, statt Gerichtsurteile abzuwarten. Baden-Württembergs Kliniken brauchen Geld. Damit die finanzielle Ausstattung der Kliniken auf gesunde Beine gestellt werden kann, um ausreichend Personal für eine gesunde und gute Patientenversorgung zu gewährleisten, fordern Personalrat der Uniklinik Freiburg und die Gewerkschaft Verdi mehr Geld und ein Sofortprogramm. Rund 180 Pflegekräfte könnten eingestellt werden, wenn der jährliche Kapitalbedarf für Zinsen und Abschreibungen für eigenfinanzierte Investitionen von ca. 10 Millionen Euro nicht drücken würden. Die Länder, auch Baden-Württemberg, Grün-Schwarz, werden sich stärker im Gebäudebau und bei Renovierungen engagieren müssen, stellte Kerstin André, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, fest. Ein solches Modell wird bereits in Nordrhein-Westfalen umgesetzt, wo das Land für den Kapitaldienst der Kliniken aufkommt. Stillstand auf der Rheintalbahn. Seit Jahrzehnten steht der Aus- und Neubau der Rheintalbahnstrecke auf der politischen Agenda. Die ganzen 182 Kilometer lange Strecke soll vierspurig werden. Das Projekt wurde 1980 in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Schon damals galt vor allem der Abschnitt zwischen Rastatt und Offenburg als völlig überlastet. Künftig sollen zwei Gleise für die Güterzüge reserviert bleiben, die anderen beiden für die bis zu 250 Stundenkilometer fahrenden IC- und TGV-Schnellzüge. Nach optimistischen Schätzungen könnte die Strecke im Jahre 2030 fertiggestellt sein. Doch es hakt an allen Ecken und Enden bei der europaweit wichtigsten Bahnstrecke von Rotterdam nach Genua in Deutschland. Deutschland könnte als letzter Anrainerstaat mit dem Ausbau fertig werden. Auf der rund 1300 Kilometer langen Strecke vom Nordseehafen in Rotterdam bis zum Mittelmeerhafen in Genua bereits fertig ist die Niederlande. Im Jahre 2007 ist dort eine reine Güterverkehrsstrecke in Betrieb genommen worden, die von Rotterdam bis zur deutschen Grenze reicht. Selbst die Deutsche Bahn bezeichnet diese Trasse neidlos als eine der weltweit modernsten Strecken. Bald fertig ist die Schweiz. Der Löschberg- und Gotthardtunnel, zusammen unfassbare 91 Kilometer lang, sind schon fertig. Nur der Basistunnel östlich des Lago Maggiore befindet sich noch im Bau. Er soll in 3 Jahren in Betrieb gehen. Auch in Italien ist man um viele Jahre in Verzug. Die Arbeiten am wichtigsten Abschnitt der Apennin Basistunnel Terzo Valizo sind am Laufen. Die geplante Fertigstellung bis 2021 dürfte aber kaum zu bewerkstelligen sein. In Deutschland wird inzwischen von einem Planungsrückstand der Rheintalbahn von 20 Jahren ausgegangen. Der Bund und die Bahn haben die Schienenverkehrs Strecken insgesamt in den letzten vergangenen Jahren sträflich vernachlässigt. Nächster Atommülltransport auf dem Neckar steht bevor. In der ersten Septemberhälfte soll der zweite Castor-Transport auf dem Neckar anstehen. Einen offiziellen Termin nannte der Energieversorger NBW und die Behörden indessen noch keinen. Die NBW setzt die Vorbereitungen für die anstehenden und bereits genehmigten Transporte fort. Der erste Transport war Ende Juni aus dem stillgelegten Kernkraftwerk Obrigheim ins Zwischenlager Neckar-Westheim erfolgt. Insgesamt sollen 342 ausgediente Brennelemente in das etwa 50 Kilometer entfernte Zwischenlager gebracht werden.
Über 300 Menschen demonstrierten in Freiburg am Samstagabend spontan gegen das Verbot von Indie-Media links unten und gegen die damit verbundenen Razzien in Freiburg. Bei 4 oder 5 Hausdurchsuchungen und der Durchsuchung der KTS beschlagnahmte die Polizei zahlreiche Computer und Speichermedien, Geld und in der KTS auch einige im Vergleich zu Waffenfunden bei Nazis harmlose Waffen wie Schlagstöcke. Die Demonstrierenden ließen sich am Samstag nicht von der massiven Polizeipräsenz inklusive Helikoptereinsatz einschüchtern und demonstrierten ohne vorherige Anmeldung, aber in Absprache mit der Polizei durch die Freiburger Innenstadt. RDL war vor Ort und hat einige Redeausschnitte und Sprechchöre gesammelt.
In Freiburg, in die Media links unten verboten. Gestern durchsuchten Bullen des LKA Baden-Württemberg auf Anordnung des Bundesinnenministeriums 4 Wohnungen sowie das autonome Zentrum KTS in Freiburg. Bei den Razzien wurden unter anderem zahlreiche Speichermedien und Technikgegenstände beschlagnahmt. Festnahmen gab es keine. Die Aktion galt vermeintlichen Betreiberinnen und Betreibern der nun verbotenen Plattform links unten in die Media.
Ein Beitrag der Roten Hilfe, und zwar vom Bundesvorstand. Das Verbot ist ein Angriff auf die gesamte Linke. Solidarität mit Indie Media links unten.
Links unten Indie Media existiert seit nunmehr 9 Jahren als mehrsprachiges, unabhängiges Nachrichtenportal für linke Bewegungen im Südwesten und darüber hinaus. Auf dem Portal wird per Open Posting über Themen wie Antifaschismus, Ökologie, Antikapitalismus, Feminismus, Antirassismus und weitere soziale Kämpfe berichtet. Neben kritischer Berichterstattung zu Großereignissen wie die Gipfelproteste etwa in Hamburg oder Straßburg gibt es hier Informationen von unten. Eine offene Plattform ohne kommerzielle oder parteipolitische Interessen. Über die Jahre hat es sich zu einem der bedeutendsten autonomen Nachrichtenportale im deutschsprachigen Raum entwickelt. Kein Wunder, dass das Projekt den Behörden ein Dorn im Auge ist.
Von uns auf beste Finger weg! Von uns auf beste Finger weg! Von uns auf beste Finger weg!
Wie die Faust aufs Auge passt nun die koordinierte Großrazzia des Innenministeriums. Versucht im Vorfeld der Bundestagswahlen mit Bezug auf den sogenannten entfesselten linken Extremismus nach den G20-Protesten die Akzeptanz eines tatsächlich entfesselten Polizeistaats auszubauen. Dass die Bullen nun nach der Durchsuchung vermeintliche Waffen präsentieren, ihre Präsenz in der Stadt ins Unerträgliche steigern und die Angriffe auf unsere Genossinnen und Genossen zum großen Schlag gegen links stilisieren, ist die Propaganda eines autoritären Systems, das gegen Öffentlichkeit und kritische Berichterstattung um jeden Preis in die Schranken weisen will.
Das ist eine massive Repression gegen die Pressefreiheit in Deutschland und ein Angriff auf linke, emanzipatorische Räume und Strukturen und auf selbstorganisierte, unabhängige Presse von unten.
Wir sind alle links unter den Medien.
Das Konstrukt des Innenministers, das ein Heranziehen des Vereinsgesetzes erst möglich macht, kann wohl als juristisch höchst fraglich bezeichnet werden.
Diese Verbotspolitik des Innenministeriums zeigt zudem nur zu deutlich ihre Parallelen in Zeiten des Ausbaus totalitärer Regime, gegen die zwar Verhalten, aber dennoch deutlich Kritik geübt wird, deren Methoden sich aber rege bedient wird.
Der Medienplattform ist ein Angriff auf die gesamte linke antikapitalistische Gegenöffentlichkeit. Diese zu verbieten, ist ein Akt der Zensur und bedeutet eine eklatante Beschneidung der Meinungs- und Pressefreiheit. Über den Zeitpunkt der Verbotsverfügung kann nur spekuliert werden. Es ist denkbar, dass das Innenministerium das angekratzte Image aufpolieren möchte, nachdem nahezu wöchentlich neue Medienberichte und Erkenntnisse über die massive, ungezügelte Polizeigewalt gegen Anti-G20-DemonstrantInnen erscheinen. Ebenso offensichtlich ist die zeitliche Nähe zur Bundestagswahl, bei der die CDU sich als Law-and-Order-Partei zu profilieren versucht. Während militante Neonazis sich vielerorts ungestört tummeln und ihre Hetze verbreiten können, stellt das Bundesinnenministerium einmal mehr klar, dass der Feind nach wie vor links verortet wird. Die Rote Hilfe e.V. solidarisiert sich mit den Betroffenen und fordert die sofortige Zurücknahme der Verbotsverfügung.
Harte Zeiten erfordern unabhängige Berichterstattung. Getroffen hat es einige, gemeint sind wir jedoch alle.
Unsere autonomen Zentren wie die Razzia in der KTS gestern oder die seitens der Politik geforderte Schließung von Räumen wie der Roten Flora oder der Riga-Straße werden wir auf keinen Fall stillschweigend hinnehmen. Wir werden in all unserer Unterschiedlichkeit zusammen gegen die Unterdrückung unserer Ideen und Vorstellungen einer besseren Welt für alle Menschen kämpfen. Da können sich De Maizière und Co. gerne auf was gefasst machen. Getroffen hat es einige, gemeint sind wir alle. Bleibt Sand im Getriebe.
Ja, soweit unser Bericht zur Solidaritätsdemonstration für Indie Media links unten in Freiburg am Samstagabend. Am Sonntag haben auch in Berlin zahlreiche Menschen berichtet, wird von bis zu 500 gegen das Verbot von Indie Media links unten protestiert. Und auch in Stuttgart soll es am 31. August eine Solidaritätsdemonstration geben. Die Medien mussten mittlerweile auch die Meldung korrigieren, wonach die Waffenfunde, die Schlagstöcke, Messer etc., also die mit den vermeintlichen Betreibern von links unten in die Media zu verbinden sei. Die Gegenstände wurden in der KTS gefunden und können keineswegs direkt den Beschuldigten zugeordnet werden.
Wir legen los am 1. September um 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz in Freiburg. Es geht um den Antikriegstag und der wird nicht nur hier in Freiburg, sondern auch im Markgräflerland, unter anderem auch in Mülheim, begangen. Aber hier ist einer der Mitorganisatoren Max Heinke vom Freiburger Friedensforum. Erstmal Servus.
Ja, schönen guten Tag.
Was wird denn heute organisiert, beziehungsweise was ist denn so besonders an diesem 1. September, dass der immer wieder herausgehoben wird?
Ja, das ist, glaube ich, eine gute Frage, und die wir uns alle irgendwie stellen müssen angesichts der zunehmenden Bedrohungen und zunehmender Konflikte und Krisen und Kriege in der Welt ist also der Antichristcharakter wie geschaffen, ja, der traditionell ja immer seit Jahren begangen wird. Und wir haben genügend Grund, uns dagegen zu wehren und aufzulehnen mit den Plänen für neue Rüstungen, ja, und neuen Interventionen oder jetzt auch im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, deren Zugang nach Europa versperrt werden soll, endgültig, und die Außengrenze künftig Europas in Afrika liegen wird, ja, wie jetzt die neuesten Pläne aussehen. Und auch das, denke ich, ist Grund genug, am Antikriegstag zu demonstrieren. Und es wird eine Kundgebung geben um 17.30 Uhr. Und im Anschluss daran wird eine Friedensdemonstration stattfinden.
Wenn ich das Netz so ein bisschen durchblicke, da tauchen jetzt dann immer wieder solche Informationen aus, die eigentlich gar nicht so naheliegend sind. Aber Korea, Nordkorea mit den Bombentests und ja, gleichzeitig eben hier zwei ganz, ganz große, die USA, einmal geführt von Trump, und eben auch China. Und entsprechend über Japan fliegen dann die Raketen schon mal hinweg. Das heißt, es scheint irgendwie auch ziemlich aktuell zu sein. Und vor allen Dingen, wenn ich dann lese, was tun im Falle einer Atombombe. Da gibt es dann jetzt schon plötzlich praktische Tipps wieder. Das ist doch irgendwie eine ganz schöne Bedrohungslage.
Ja, da hast du vollkommen recht. Nordkorea eskaliert natürlich auch durch sein Verhalten diese Situation und fordert die USA heraus. Also wir befinden uns in einer schrecklichen Eskalationsspirale, die, wenn das nicht verhindert wird, in einer furchtbaren Katastrophe enden kann. Und da müssen wir jetzt alles dafür tun. Und da hat die Bundesrepublik Deutschland, also die Regierung besonders, eine besondere Verantwortung, da auf Dialog hinzudrängen und auf Verständigung und Entspannung, damit es nicht zum Schlimmsten kommt. Und auch eine konkrete Politik, die in Richtung Entspannung läuft und auch in Richtung Abrüstung und nicht noch mehr Aufrüstung, wie das jetzt die USA zum Beispiel von der Bundesrepublik und den anderen NATO-Ländern fordert. Das ist der falsche Weg. Ja. Und daher, wie schon gesagt, ist das jetzt ein guter Anlass, am Antikriegstag dagegen zu protestieren, zu demonstrieren oder auch für Werte einzutreten, wie ich sie gerade eben auch genannt habe.
Wenn wir nochmal auf Nordkorea oder wenn ich nochmal auf Nordkorea zu sprechen komme, habe ich irgendwie das Gefühl, dass es irgendwo immer so ein bisschen runtergespielt worden und jetzt plötzlich wird es ganz hochgespielt. Das heißt, man hat einen Diktator praktisch vor sich hin wursteln lassen und plötzlich, nachdem er Raketen hatte, ging es richtig los. Aber das ist immer so schön, wenn man von Sachen reden kann, die ganz, ganz weit weg sind. Sie haben ja richtig angefangen und hier von Flüchtlingen geredet, von Grenzen, die praktisch nach Afrika hin verschoben werden. Mhm. Probleme, die hier ganz lokal vor Ort sind, weil da kann man natürlich auch entsprechend direkter eingreifen und die darf man natürlich auch nicht entsprechend verpennen. Was ist denn hier im Maghrebler Land ganz besonders problematisch?
Naja, gut, wir haben in Maghrebler Land ja auch einige Rüstungsbetriebe, auch in Freiburg. Auch die, denke ich, müssen angegangen werden, ja, dass die auf zivile Produktion umstellen. Aber das ist alles nicht so einfach. Dazu gehört natürlich eine starke Friedensbewegung. Und die ist, was die heutige Situation angeht, noch nicht so stark genug. Anders sieht es in der Anti-Atomkraftbewegung aus, ja. Aber wir sehen ja auch, dass da nicht die Bäume in den Himmel wachsen und dass es schwierig ist, der Macht, ja, von Konzernen und Banken, die dahinter stecken, und auch politische Kreise, ja, das aufzuhalten, ja, oder zurückzudrängen und in eine friedliche und in eine atomfreie Welt zu führen. Und da, denke ich, haben auch in der Vergangenheit der langen Geschichte mit den Atomwaffen und der Atomkraft die Atommächte in einer gewissen Weise auch versagt. Statt, wie das der Atomwaffensperrvertrag verlangt, auch in atomare Abrüstung politisch tätig zu werden, ist das Gegenteil eingetreten. Also statt Abrüstung, Atomabrüstung, wird heute die Modernisierung der Atomwaffen angestrebt mit vielen hunderten Milliarden Dollars oder Euros, ja. Und das ist nicht der Weg, der zur Entspannung führt, ja. Und das Ergebnis haben wir jetzt, dass wieder ein neues Land wie Nordkorea Atomwaffen hat und auch entsprechend jetzt mit sich mit den Trägerraketen her beschäftigt und diese produziert. Und das liegt an beiden Seiten. Da haben auch gerade besonders die USA und die NATO eine große Schuld, die jetzt Gott sei Dank ein Bundeskanzlerkandidat, Herr Schulz, hat ja jetzt auch den Abzug der Atomwaffen aus Büchel, aus der Pfalz, aus Deutschland gefordert. Endlich mal einer, der da Klartext redet, aber wie es so schön heißt, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine christliche Politik zusammen mit einer sozialdemokratischen Politik, die humanitäre Werte vertritt, hätte eigentlich schon längst handeln müssen, dass Atomwaffen hier abgezogen werden. Auch der Beschluss des Bundestages im Jahre 2010 hat das ja gefordert, aber die Regierung handelt nicht nach den Willen der Bevölkerung oder des Parlaments, sondern nach eigenen Gesetzen. Und christliche Werte ist eine Sache und Politik ist eine andere Sache. Die haben da andere Gesetzmäßigkeiten und die sich widersprechen.
Max Heinke vom Freiburger Friedensforum. Ich danke mal für diese Informationen. Merci. Verbot von links unten in die Media. Beim Verbot von links unten in die Media und in der Berichterstattung geht vieles durcheinander. Da geht es um Waffen, die erst angeblich in Wohnräumen, dann doch in der KTS gefunden wurden und bei denen noch nicht klar ist, ob es sich überhaupt um Waffen handelt. Radio Dreigland hat deshalb mit Angelika Furmaniak, der Anwältin der drei angeblichen BetreiberInnen, von links unten in den Media über die einzelnen Aspekte des Verbots gesprochen. Sie klärt im Interview, dass die Vorwürfe des Bundesinnenministeriums auf wackeligen Füßen stünden.
So, jetzt ist aber tatsächlich am Telefon Angela Furmaniak.
Ja, hallo.
Hallo. Es wurde jetzt immer wieder über das Verbot von Indymedia viel berichtet. Sie vertreten die drei Personen, deren Wohnungen im Zusammenhang mit diesem Verbot durchsucht wurden. Es gab jetzt relativ viele Berichte, die sich stark auf diese vermeintlichen Waffenfunde beispielsweise konzentriert haben, obwohl völlig unklar ist, ob es sich bei den gefundenen Gegenständen um Waffen handelt und auch erst so nachgereicht wurde, dass diese tatsächlich nicht in den Wohnungen gefunden wurden, sondern in der KTS. Umso mehr würde ich jetzt gerne die Vorwürfe etwas genauer anschauen. Frau Furmaniak, zunächst einmal die Frage, was ist das denn für eine Annahme, die jetzt hinter diesem Vehikel-Vereinsverbot steht, das für das Verbot benutzt wurde?
Das ist in der Tat nicht so ganz einfach zu durchschauen. Das Bundesinnenministerium hat eine 91-seitige Verbotsverfügung verfasst und bemüht sich da sehr darum darzulegen, dass es sich bei der Plattform Indymedia zum einen um einen Verein handelt, also sprich, dass hinter Indymedia eine fest organisierte Personengruppe steckt, die dem Vereinsrecht unterfällt, und bemüht sich dann in einem weiteren Schritt darzulegen, dass über Indymedia strafbare Inhalte transportiert werden, die letztendlich dann ein Verbot dieses ja unterstellten, konstruierten Vereins ermöglichen.
Wird ja immer wieder gesagt, es handelt sich nicht um einen eingetragenen Verein, das sei dafür auch nicht notwendig. Und Sie sagen jetzt, es ist aber völlig unklar, ob diese Beschreibung für einen in irgendeiner Form überhaupt zutrifft.
Das wird sich klären müssen. Also nach meiner Auffassung ist es in der Tat sehr, sehr zweifelhaft, ob überhaupt diese Plattform Indymedia mit den Mitteln des Vereinsrechts bewältigt werden kann, wenn man jetzt aus Sicht des Bundesinnenministeriums die Sache ansieht. Ich habe da sehr meine Zweifel daran, aber das wird sich im Laufe der rechtlichen Verfahren auch klären müssen. Ich möchte einfach betonen, dass es sich bei Indymedia meines Erachtens nach einfach um ein Presseorgan handelt. Da kann man sich sicherlich drüber streiten, was die Inhalte angeht. Das muss auch nicht jedem passen. Aber ich meine, dass hier ganz wichtig zu beachten ist Artikel 5 des Grundgesetzes, nämlich die Meinungs- und die Pressefreiheit, und dass Indymedia eben unter dem Aspekt beurteilt und bewertet werden muss. Und diese Handhabe oder dieser Versuch des Bundesinnenministeriums, mit den Mitteln des Vereinsrechts ein Presseorgan dran zu kriegen und mundtot zu machen, diesen Aspekt halte ich für extrem problematisch.
Da würde ich jetzt gerne noch einmal aus einer anderen Perspektive drauf eingehen. Die Frage stellt sich ja auch im Vergleich zum Beispiel mit Plattformen wie Facebook, warum jetzt hier gegen die Plattform so massiv vorgegangen wird und nicht das Verhalten oder die Artikel einzelner Nutzerinnen der Plattform bewertet wird. Bei Facebook sehen wir auch, dass die Bundesregierung generell sehr stark auf diese Plattform zugeht, versucht da irgendwie eine Möglichkeit zum Konsens zu finden, wie beispielsweise Hassrede, wie Vergewaltigungsdrohungen, wie Morddrohungen, wie Gewaltaufrufe dort zu behandeln sind.
Die Analogie finde ich sehr interessant und finde ich auch sehr richtig. Und genau das bleibt eben das Geheimnis des BMI, warum mit Indie Media so völlig anders umgegangen wird als eben zum Beispiel mit Facebook. Indie Media ist insofern aus meiner Sicht durchaus vergleichbar. Ne? Indie Media bietet eine Plattform, auf der jeder und jede irgendwelche Beiträge veröffentlichen kann, hinter denen aber eben nicht als Urheber, na, sozusagen die Plattform ja steht, sondern die stellt einfach nur den Bereich zur Verfügung. Insofern, wie gesagt, passt der Vergleich mit Facebook sehr gut. Und ich meine aber, man kann das Ganze nur verstehen oder nur richtig einordnen, wenn man sich anguckt, wie die aktuelle politische Großwetterlage ist. Wir hatten vor kurzem den G20-Gipfel, wo im Nachhinein medial es sehr hoch herging und extrem Forderungen laut wurden, die linke Szene doch jetzt bitte mal härter anzufassen und mit Nachdruck zu verfolgen. In der Politik wird gerade viel diskutiert über Gesetzesverschärfungen. Es war im Gespräch, autonome und linke Zentren wie Rote Flora und so weiter zu verbieten. Und wir haben Wahlkampf, wo sich solche Themen natürlich wunderbar verkaufen lassen. Und ich meine, so muss man das tatsächlich auch sehen und einordnen.
An der Stelle stellt sich mir die Frage, wie das genau mit diesem sogenannten Sitz dieses vermeintlichen Vereins in Freiburg, beziehungsweise ja je nachdem, wie es dann genau definiert wird, in der KTS funktioniert. Die KTS wurde auch durchsucht, neben den Privatwohnungen, weil davon ausgegangen wird, dass sich die Betreiberinnen, die vermeintlichen Betreiberinnen dort öfter getroffen haben sollen. Sie haben jetzt selbst schon angesprochen, das steht für Sie in einem Zusammenhang mit einer generellen politischen Schlagrichtung gegen autonome Zentren, gegen Kulturzentren. Also es ist kein Zufall, dass hier auch die KTS unter Beschuss gerät.
Das ist ein Stück weit natürlich jetzt spekulativ. Ne? Ich stecke nicht im Innenministerium drin und stecke auch nicht in den Köpfen drin. Aber der Verdacht drängt sich halt einfach tatsächlich ein bisschen auf. Ne? Gerade wenn man sich eben anschaut, wie jetzt in den letzten Wochen und Monaten gegen unter anderem Rote Flora geschossen wurde nach G20 und so weiter, meine ich, dass da schon ein Zusammenhang hergestellt werden kann. Aber interessant für mich ist tatsächlich, dass aus meiner Sicht die bisherigen Unterlagen, die uns zur Verfügung stehen, doch in der Tat ziemlich dünn sind, die eben belegen sollen, die Verwicklung von KTS mit Indie Media, aber auch eben die Verwicklung derjenigen, die jetzt von der Durchsuchung betroffen waren, in die Organisation dieser Plattform. Da gibt es wirklich extrem wenig an Anhaltspunkten und an Hintergründen. Wir können tatsächlich im Moment ein Stück weit auch nur spekulieren, wie es überhaupt dazu kam, dass die Betroffenen dann auch zu Betroffenen wurden. Und auch da stehen wir gerade vor dem Dilemma, dass uns eben noch nicht alles Material zur Verfügung steht. Ne? Deswegen wird es jetzt auch darauf ankommen, zunächst mal uns Akteneinsicht zu verschaffen, um einen besseren Überblick zu kriegen, was haben die denn eigentlich wirklich in der Hand und warum kommen die denn eigentlich überhaupt auf die Idee, dass es überhaupt einen Verein gibt, dass es überhaupt bestimmte Personen gibt, die dahinter stecken und vor allem, wer die denn konkret sein sollen.
Also zusammengefasst, es ist unklar, ob das rechtliche Mittel in irgendeiner Form zutrifft. Also die.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 31. August 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar! Sonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja